D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Herr Seibert, können Sie erläutern, warum die Bundesregierung denn diesen Paragraphen 103, also Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten, eigentlich noch zeitgemäß hält? Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert.
Ja, ich möchte und werde jetzt hier keine rechtsphilosophische Diskussion mit Ihnen darüber führen, welcher Paragraph ins 21. Jahrhundert passt oder nicht. Wichtig ist, dieser Paragraph ist ein gültiger Paragraph unseres Strafgesetzbuches. Auf diesen Paragraphen bezieht sich die Verbalnote der türkischen Botschaft. Und daher hat die Bundesregierung jetzt zu prüfen, wie das weitere Verfahren sein kann.
Sagt Steffen Seibert, seines Zeichens Regierungssprecher in der Bundespressekonferenz. Ja, ihr habt es mitbekommen, das weitere Verfahren gegen Böhmermann wird immer noch geprüft. Wann genau es eine Entscheidung geben wird, das wissen wir noch nicht. Wir haben uns mal gefragt, was sagen denn eigentlich die Türken, die bei uns leben, zu diesem Schmähgedicht von Jan Böhmermann? Unser Reporter war unterwegs. Wie die Reaktionen gewesen sind, das erfahrt ihr gleich hier bei mir in der Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Schön, dass ihr dabei seid. Sonja Meschkat, das bin ich.
D-Radio Wissen.
Wir müssen geduldig sein, genauso wie der Jan Böhmermann. Die Bundesregierung hat immer noch nicht entschieden, ob sie ein besonderes Strafverfahren gegen Jan Böhmermann zulässt. Die sogenannte türkische Verbalnote werde immer noch geprüft. Das hat Steffen Seibert in der Bundespressekonferenz heute erklärt. Und das braucht eben Zeit. Im Zweifelsfall auch etwas mehr Zeit. Hat der Böhmi es nun richtig gemacht mit seinem Schmähgedicht oder nicht? Unser Reporter Martin Krinner war unterwegs und hat junge Türken in Deutschland gefragt, wie sie die ganze Sache sehen.
Ich bin in Köln unterwegs, im Stadtteil Mülheim. Genauer gesagt auf der Kolbstraße. Hier ist wahrscheinlich das Zentrum des türkischen Geschäftslebens in Köln. Links und rechts ist ein türkischer Laden nach dem anderen. Schmuckgeschäfte, Dönerbuden, Reisebüros und so weiter. Und seit 2004 ist diese Straße in ganz Deutschland bekannt, denn der NSU hat damals hier seine Nagelbombe platziert. Überall auf der Straße sind Türken und Kurden unterwegs. Wenn ich also irgendwo echte Reaktionen auf Jan Böhmermann und sein Schmähgedicht von Leuten aus der Türkei haben möchte, dann hier. Am Anfang ist das allerdings gar nicht so einfach.
Entschuldigung, darf ich euch ganz kurz anhalten? Es geht um Böhmermann und das Erdogan-Gedicht. Ja. Habt ihr das zufällig gesehen?
Ich habe es gesehen, aber ich möchte mich dazu nicht äußern.
Ah, ich auch so. Ich will dazu jetzt nichts sagen.
Kein Kommentar dazu.
Viele Leute haben auch Schwierigkeiten, mich zu verstehen, weil sie gar nicht oder nur sehr gebrochen Deutsch sprechen. Oder zumindest mir gegenüber so tun. Es dauert also eine ganze Weile, bis ich jemanden vors Mikro bekomme, der das Gedicht gesehen und mir auch tatsächlich dazu etwas erzählen will.
Ja, ich habe das gesehen und auch gehört, ne? Das war schon extrem ein bisschen, ne? Also ich als Türke würde sagen, das ist schon ein bisschen zu übertrieben. Ne? Man könnte es ein bisschen harmloser machen, damit es lustig rüberkommt. Viele Menschen haben darüber gelacht, aber halt sieht man ja, was die Auswirkungen jetzt sind. Ne?
So geht es fast allen Leuten, die ich frage. Das Gedicht war hart, vielleicht sogar ein bisschen zu hart. Aber dass Erdogan jetzt so heftig reagiert und alle Register zieht, dass Böhmermann wegen der Beleidigungen vor Gericht kommen könnte, das unterstützt nur eine echte Erdogan-Anhängerin.
Dass der Anzeige gemacht hat, finde ich schon gut. Deswegen gebe ich ihm auch recht.
Die meisten anderen halten seine Reaktion aber für übertrieben.
Er kann auch von mir aus eine Anzeige erstatten, aber das fällt unter Pressefreiheit und das finde ich einfach nicht okay, dass die Politik sich von Erdogan unter Druck setzt.
Ja, das kennt man ja von unserem Präsidenten, dass der auch ein bisschen in der Türkei auch so reagiert. Aber wie soll ich das sagen? Die Deutschen, also wir Deutschen machen das auch gegen Merkel. Ne? Deswegen sehe ich das jetzt nicht so extrem.
Das bedeutet allerdings nicht, dass das, was Erdogan in der Türkei sagt, für junge Türken in Deutschland egal ist.
Das ist seine Sache, was er in der Türkei macht. Das hat hier keinen zu interessieren. Der schadet keinen Menschen. Das ist seine Demokratie, das ist seine Politik. Der zieht das so durch. Und ich finde, der macht das richtig, wie es macht.
Ja, ich lebe hier in Deutschland. Ich bin auch hier gewachsen. Hier bin ich auch geboren. Ich finde es gut, dass er uns hier auch nicht so alleine lässt. Dass er auch an uns denkt, finde ich auch gut.
Also Erdogan meine Stimme geht auch an AKP. Ja, also ich bin für die und das ist schon wichtig, dass wir auch Erdogan hier unterstützen, genau. Weil das hat auch wirklich, wir leben hier, ich bin zwar hier geboren, habe die deutsche Bürgerschaft hier, ne, aber das ist schon auch richtig, was in der Türkei abgeht. Ne.
Knapp 2 Stunden bin ich auf der Kolbstraße unterwegs. Dann mache ich mich auf den Weg zum Auto, um wieder in die Redaktion zu fahren. Ich bin also schon am Zusammenpacken, als mir noch ein Junge begegnet, der Böhmermann am liebsten einen Orden geben möchte.
Wie fandest du es?
Super. Ja.
Warum?
Find's toll, ich finde, er soll es auch weitermachen.
Warum soll er das machen?
Weil Erdogan kein Mensch ist und ist in meinen Augen ein Tier. Und weil er so Menschen schlachtet, ist das schon vernünftig, was er da macht. Der Jan Böhmermann. Hat er gut gemacht, finde ich. Feiere ich voll.
Dann frage ich den jungen Mann noch, wo er herkommt, also welche Wurzeln er hat.
Ich bin Kurde.
Du bist Kurde?
Ja, ich habe zwar einen deutschen Pass, aber ich bin Kurde.
Na dann, das erklärt natürlich die Begeisterung.
D-Radio Wissen.
Ihr kennt das, ne? Es gibt so Geschichten, die fallen eindeutig in die Kategorie kannst du dir nicht ausdenken. Und Verena von Kaltz, diese Geschichte, glaube ich, gehört dazu, ne?
Auf jeden Fall.
Also, es geht um einen Mietrechtsstreit. Im Mittelpunkt steht eine gestohlene Einbauküche. Und ab jetzt, Verena, übernimmst du bitte, damit ich nichts falsch mache.
Ah, da legst du mir aber was auf. Ich muss mich auch ziemlich konzentrieren, denn diese Geschichte ist echt schwer zu erzählen, weil die Details alle einfach so absurd sind. Aber ich gebe jetzt mal mein Bestes.
Gerne.
Heute Nachmittag hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass eine Frau, die seit fast 20 Jahren in einer Mietwohnung in Berlin-Pankow wohnt, weiterhin 15,59 Euro pro Monat bezahlen muss an den Vermieter für eine Einbauküche, obwohl diese Einbauküche gar nicht mehr existiert.
Gut, da sind wir dann bei der gestohlenen Einbauküche.
Genau, das Ding wurde geklaut vor 2 Jahren aus dem Keller. Jetzt fragen wir uns natürlich, wieso war die im Keller? Mhm. Das liegt daran, die Mieterin hatte nach 13 Jahren in der Wohnung einfach keine Lust mehr auf diese ziemlich einfache Einbauküche, die da eingebaut war und hat dann mit Zustimmung des Vermieters im Jahr 2010 auf eigene Kosten wohlgemerkt eine neue eingebaut und die alte dann eben im Keller geparkt. Sie hat auch weiterhin die Extramiete für die Küche bezahlt, die von Anfang an ja im Mietvertrag drin stand, weil sie meinte, ach ja, ich benutze die ja noch, ich tue da Zeug in die Schränke im Keller und alles prima. Dann aber wurde vor 2 Jahren die Einbauküche aus dem Keller entwendet, kompletto. Und jetzt kommt's, die Haftpflichtversicherung von ihr hat dann dem Vermieter die Kosten der Einbauküche ersetzt.
Aha.
2.790 Euro. Und die Mieterin dachte dann, ja, damit sind wir ja quitt und hat die Miete für die Einbauküche von der Gesamtmiete abgezogen seitdem.
Finde ich jetzt nicht so ganz unlogisch, weil die war ja eben auch nicht mehr da.
Genau. Und weil der Vermieter den Wert ja auch bezahlt bekommen hat, wird man ja denken. Aber der zog eben vor Gericht. Das ging über mehrere Instanzen. Und nun hat der Bundesgerichtshof entschieden zu Ungunsten der Mieterin. Und das klingt dann ungefähr so.
Die Abwesenheit der mitvermieteten, später ausgebauten und eingelagerten, dann geklauten Küche, das Wegsein derselben, ist kein Mangel der Mietsache, also der Wohnung. Ein Mangel wäre nur eine für die Mieterin nachteilige Abweichung der Istbeschaffenheit von der Sollbeschaffenheit.
Ach du liebe Zeit. Weißt du Bescheid? Also sie hat keinen Mangel in der Wohnung, kann deswegen die Miete nicht kürzen. Mhm. So, das Ende vom Lied ist, sie muss weiter zahlen für eine Küche, die nicht mehr da ist und deren Wert dem Mieter bezahlt worden ist.
Ja, manchmal ist man so verzweifelt bei der Wohnungssuche, ne? Da geht man jeden Kompromiss ein. Auch wenn es irgendwie heißt, wir hätten gerne einen Abschlag von 5.000 Euro für die Einbauküche, ne? Ja, das kann gut gehen, das kann aber auch schief gehen. Wir haben ja gerade schon gehört vom Mietrechtsstreit um eine gestohlene Einbauküche. Da ist es auf jeden Fall schief gelaufen. Wann so eine Übernahme sinnvoll ist, das kann uns Hans Hanagard erklären. Der ist Rechtsanwalt, kennt sich aus beim Mietrecht und auch mit angemieteten Küchen. Weil, Hans, du zahlst selber Miete, und zwar 100 Euro pro Monat für deine Küche. Also, was ist denn das für eine Konstruktion?
Na, die Konstruktion ist so, dass der Vermieter gesagt hat, entweder ich gebe ihm gleich 8.000 Euro auf die Kralle oder ich zahle ihm monatlich 100 Euro für die Küche als Miete. Und da Anwälte zwar märchenhaft reich sind, aber nicht verrückt, habe ich mich für die Mietvariante entschieden.
Und dann die Mietvariante, bis du dann irgendwann mal diese 8.000 Euro abbezahlt hast, oder wie?
Also wenn ich dann mal 80 Monate da gewohnt hätte, dann hätte ich das zwar abgemietet, aber sie würde mir nicht gehören, weil es war ja bloß eine Miete vereinbart. Ja, und man geht davon aus, dass nach 80 Monaten diese Küche vielleicht von mir in Schutt und Asche gelegt ist und dann eine neue gekauft werden muss. Ich weiß es nicht genau, was die Kalkulationsgrundlagen da sind, aber jedenfalls gehören tut sie mir danach nicht. Wenn gesagt worden wäre, wir machen hier einen Ratenzahlungskauf für die Küche, du zahlst 100 Euro im Monat und nach 80 Monaten gehört sie dir, dann hätte ich die auch ausbauen können und in meinem neuen Palast wieder neu aufbauen können.
Jetzt ist ja die Mietpreisbremse schon in mehreren deutschen Großstädten Realität, also das wird angewendet. Was ist denn so deine Beobachtung? Versuchen die Vermieter über Abschläge Geld rauszuschlagen?
Die Vermieter sind meiner Meinung nach dazu übergegangen, verschiedene andere Dinge noch mit in die Miete reinzupacken, wie zum Beispiel eben so irgendwelche Einrichtungsgegenstände, und versuchen, das aus der Kaltmiete rauszurechnen, die mit der Mietpreisbremse gemeint ist. Aber das ist noch nicht entschieden. Aber ich meine, dass alles, was gemietet wird, in die Kaltmiete mit hineinfällt. Das heißt, wenn ich eine Wohnung vermietet bekomme für 500 Euro, aber nochmal 500 Euro zahlen muss für irgendwelche Gegenstände, die da drin sind, der Papagei, der Schrank oder irgendwas, dann ist die Kaltmiete für diese Wohnung eben 1000 Euro und nicht 500 Euro. Und dementsprechend muss man die Mietpreisbremse sehen, die ja sagt, dass bei einer Neuvermietung nicht höher als 10% mehr genommen werden darf.
Das heißt, der Vermieter macht damit unterm Strich doch ein Geschäft.
Der Vermieter versucht damit ein Geschäft zu machen. Man kann ihn ausbremsen, indem man zum örtlichen Mieterverein geht. Das sind Spezialisten oder zu Fachanwälten und Fachanwältinnen für Mietrecht. Und da hat man auch ein Auskunftsrecht, was die Wohnung denn vorher gekostet hat. Denn sonst weiß man es ja gar nicht. Ja, man kommt in irgendeine Wohnung rein. Der Vermieter sagt, das kostet hier 1500 Euro. Ja, und vielleicht hat der Vormieter nur 500 gezahlt. Ja, und dann hätte der ich dann als Nachmieter hätte da nur 550 Euro zahlen dürfen. Da ich das nicht wissen kann, habe ich ein Auskunftsrecht gegenüber dem Vermieter und das kann ich geltend machen.
Jetzt könnte ich ja auch tricksen und dem Vermieter sagen, hör mal, ich übernehme die Küche vom Vormieter, ist überhaupt kein Problem. Dann kommt der Mietvertrag, ich unterschreibe den und danach sage ich, ach nee, die Küche will ich doch nicht.
Na, der Vormieter hat mit meinem Vermieter ja wenig zu tun. Der hat mit dem einen Mietvertrag gehabt, aber die Frage, was ich von dem Vormieter kaufe, ist davon getrennt zu betrachten. Das heißt, ich muss betrachten, wie ist der Vertrag gelaufen zwischen dem Vormieter und mir. Und wenn ich diesen Vertrag mit ihm geschlossen habe, dass ich seine alte Gammelküche für 5000 Euro abkaufe, damit ich diese tolle Wohnung bekomme, dann hat der Vermieter mit diesem Kauf dieser Küche überhaupt nichts zu tun. Ja, und ich habe auch kein Rücktrittsrecht oder Ähnliches mit dieser Küche, weil ich habe die gekauft. Und ein Rücktrittsrecht gibt es nur, wenn wir das vereinbart haben. Oder wenn ich diese Küche, was in dem Fall nahezu nicht möglich ist, über das Telefon geschlossen wurde, dieser Vertrag, oder übers Internet oder über sonstige Fernabsatzgeschichten. Da ich die aber gewöhnlich in seiner Anwesenheit abgekauft habe, steht mir kein Rücktrittsrecht zu.
Das heißt, wenn ich einmal mit dem Vormieter abgemacht habe, pass auf, ich übernehme die Küche und ich zahle dir dafür 5000 Euro, muss ich das auch machen.
Da muss ich das machen, weil es gilt, dass Verträge so erfüllt werden müssen, wie sie geschlossen wurden. Und nur dann, wenn der mir eine Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, du kaufst dir jetzt, dann kann ich wegen Drohung davon zurücktreten. Oder der hat mich getäuscht, diese ganze Küche, die war voll von irgendwelchen Holzwürmern und Giftstoffen, dann könnte ich wegen Täuschung zurücktreten. Aber ich brauche immer einen Rücktrittsgrund. Das ist entweder ein gesetzlicher Rücktrittsgrund wie Täuschung oder Drohung oder ein vertraglicher Rücktrittsgrund. Den muss ich aber vereinbaren.
Und wenn der Vormieter eben jetzt sagt, du musst aber meine Küche übernehmen, kann ich dann auch zum eigentlichen Vermieter gehen und sagen, hier, ich soll das, aber ich will gar nicht. Kann der dann irgendwie da noch einschreiten?
Dem Vermieter gehört die Wohnung als Eigentümer. Und der kann sagen, dass der alte Mieter mit seinem ganzen Gelump raus muss und auch seine Küche mitnehmen muss und was ihm alles gehört, was er da eingebracht hat. Er muss den Urzustand wiederherstellen. Und mich kann niemand zwingen, irgendwelche Gegenstände zu übernehmen. Und das ist die Kunst des Vormieters, den Mieter, den zukünftigen Mieter und den Vermieter so weit ins Boot zu holen, dass er sein Zeug, das er nicht mitnehmen will, auch tatsächlich an den neuen Mieter verkaufen kann. Wenn das nicht gelingt, hat er Pech gehabt, dann muss er alles rausräumen und ich kann in die schöne leere Wohnung meine Möbel, die ich mir ausgesucht habe, reinstellen.
Ein Papagei mieten, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Überlege ich mir mal fürs nächste Mal. Hans Hannagard, Rechtsanwalt, kennt sich aus beim Mietrecht und sein Tipp, wenn ihr beispielsweise eine Küche übernehmen wollt, ihr solltet genau festhalten, wollt ihr diese Küche mieten, wollt ihr den kompletten Abschlag auf einmal oder in Raten zahlen, wenn ihr das ausgehandelt habt, dann gilt das allerdings auch.
D-Radio Wissen.
Aufs Klo gehen ist eigentlich keine große Sache, ne? Also Tür auf, Hose runter, Pipi machen oder was anderes, fertig. In North Carolina in den USA ist es nicht ganz so einfach, denn dort gibt es ein neues Gesetz, das Transgender-Personen vorschreibt, nur in die öffentlichen Toiletten zu gehen, die für ihr ursprüngliches Geschlecht gedacht sind. Warum das für ziemlich viel Aufregung und auch Protest sorgt, das klären wir jetzt mit Christa Garrett. Er lehrt an der Uni Leipzig American Studies. Hallo Christa.
Hallo Sonja.
Sag mal, was ist North Carolina für ein Bundesstaat? Sind die Politiker oder auch die Menschen da eher konservativ?
Also es ist sehr gemischt, ehrlich gesagt. Es gibt ein berühmter sogenannter Forschungsdreieck da, sehr liberale Städte, so wie Raleigh oder Durham oder Chapel Hill. Und da kann man pinkeln gehen, wo man möchte, wenn man so will. Aber auf dem Ländle und in den kleinen Dörfern, wenn man so will, ist es durchaus konservativer, sehr gemischt. Obama hat den Bundesstaat im Präsidentenwahl 08 gewonnen und knapp verloren in 2012. Also sehr gemischt, aber wir sehen, dass, ich vergleiche das sehr grob mit Sachsen zurzeit, ich sitze in Leipzig. Mhm. Leipzig ist sehr liberal, aber rundherum deutlich konservativer natürlich.
Wie ist das denn in anderen Bundesstaaten? Also sind die liberaler, was die Rechte von Transgender-Personen angeht oder auch von Schwulen? Wie sieht es da aus, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe?
Ich würde sagen, also Bundesstaaten per se sind nicht so zu definieren, aber Orte in unterschiedlichen Bundesstaaten, nehmen wir Kalifornien insgesamt sehr liberal, geschweige Los Angeles oder San Francisco, aber woanders, zum Beispiel in Texas, man würde sich denken, da sind die sehr konservativ, sind die auch, aber es gibt große Städte da, Austin oder Houston oder Dallas, die sehr liberal sind. Also sehr gemischt per Bundesstaat zu definieren ist schwierig.
Jetzt haben mehrere Unternehmen, also zum Beispiel die Deutsche Bank oder PayPal und auch einige Sänger und auch eine Pornoseite gegen das protestiert, was da gerade in North Carolina abläuft, also gegen dieses Gesetz. Hast du eigentlich mit diesem Protest gerechnet? Hat dich das überrascht?
Ich habe es beglückt und es ist eine Freude für mich. Man sieht da ganz, also bundesweit soziologisch, dass die Lande immer liberaler wird. Und da sieht man an der Tatsache, zum Beispiel Bill Clinton in den 90er Jahren hat gesagt, was Homosexuellen in der Bundeswehr betrifft, zum Beispiel, don't ask, don't tell, das hieß also still bleiben. Mhm. Und jetzt hat Obama das alles geändert. Das Land ändert sich, wird liberaler insgesamt. Und da sieht man an solchen Protesten von großen Firmen und auch von vielen Bürgern bundesweit, insgesamt, wie wir hören, ist eine allgemeine bundesweite sehr starke Kritik gegen dieses Gesetz.
Glaubst du denn, dass diese Proteste jetzt irgendwas verändern werden? Also wird die Politik sich da jetzt nochmal hinsetzen und nochmal ein bisschen auf diesem Gesetz rumdenken? Weil gerade bei der Deutschen Bank zum Beispiel, da geht es um 250 Arbeitsplätze, bei denen die jetzt gesagt haben, nee, solange dieses neue Gesetz in Kraft ist, setzen wir da nicht 250 neue Arbeitsplätze hin.
Richtig so und deutlich mehr eigentlich. Da sind mehrere tausend Arbeitsplätze. Apple hat es also scharf kritisiert, Facebook, Google, National Basketball Association. Man sieht da, was für eine Macht Konsumierenden und Konsumenten haben können. Die heben Druck auf globale Firmen und die Firmen reagieren darauf und die Politik wird bestimmt darauf reagieren. Wir sehen da, wie weit also Globalisierung und Internationalisierung lokale Politik ändern kann und in diesem Sinne, zum positiven Sinne, höchstwahrscheinlich.
Christa, vielen Dank an dich.
Sehr gerne,
Christa
Sonja.
Garrett lehrt an der Uni Leipzig American Studies und ich habe mit ihm gesprochen über ein neues Gesetz in North Carolina, das besagt, dass Transgender-Personen nur die öffentlichen Toiletten benutzen dürfen, die für ihr ursprüngliches Geschlecht auch gedacht sind.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Querschnittslähmungen gelten als nicht heilbar, außer in Heidi-Büchern vielleicht, ja. Da gibt es die Clara und die Clara sitzt im Rollstuhl und irgendwann am Ende der ganzen Heidi-Geschichte kann die wieder gehen. Viele Mediziner arbeiten an Therapien, damit querschnittsgelähmte Menschen sich wieder bewegen können. Die Methoden, die dabei eingesetzt werden, die haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir da von der Heidi und der Clara kennen, sondern das klingt dann in der Realität eher nach Science-Fiction, wie in dem Fall, den uns Verena Verena von Keitz jetzt vorstellt. Verena, was ist da passiert? Was ist da los?
Es geht um einen jungen Mann, Ian Burkhardt aus den USA, 24 Jahre alt. Der hatte vor ein paar Jahren mit 19 einen Tauchunfall im Urlaub, ist dann von einer Welle irgendwie auf eine Sandbank geschleudert worden und war seitdem vom Hals abwärts gelähmt. Und er beschreibt, dass ihm die Ärzte danach erstmal gar keine großen Hoffnungen gemacht haben, dass das irgendwie wieder wird, sondern gesagt haben, er müsse sich wirklich darauf einstellen, dass er bloß ein bisschen seine Schultern bewegen kann und sonst nichts.
The doctors told me that I had broken my neck and that most likely I'd be able to move my shoulders around, but nothing else for the rest of my life.
Und das bis zum Ende seines Lebens. Das ist ja schon eine schlimme Vorstellung einfach. Ne?
Ja, und deshalb ist es so beeindruckend, dass die Forscher es nun geschafft haben, dass Ian seine Hände wieder benutzen kann, und zwar mit der Kraft seiner Gedanken.
Das hört sich so ein bisschen esoterisch an. Wie haben die das hingekriegt?
Also die Forscher berichten darüber im Fachjournal Nature Neuroscience, und das ist nicht so esoterik verdächtig. Sie haben sein Gehirn verkabelt und die elektrischen Signale von dem Teil des Gehirns abgenommen, der für die Bewegung der Hände zuständig ist. Diese Signale haben sie dann zu einem Computer geleitet. Der Computer wiederum hat die elektrischen Ströme weiter an die entsprechenden Muskeln geschickt von ihnen. Mhm. Normalerweise funktioniert das beim gesunden Menschen ja ganz ohne Computer.
Den Computer, ne? Genau.
Also das Gehirn schickt ein Signal über deine Nerven an einen bestimmten Muskel oder auch mehrere Muskeln, und dann kannst du zum Beispiel nach einem Glas greifen. Wenn jetzt aber die Nerven verletzt oder durchtrennt sind, dann laufen eben die Impulse vom Gehirn einfach ins Leere, kommen nicht mehr bei den Muskeln an, ja, und dann bist du halt gelähmt, weil die Muskeln tatenlos bleiben.
Die Forscher haben ihm also eine Umleitung gebaut über diesen Computer.
Ja, ganz genau. Mhm. Und zwar eine, die außerhalb des Körpers verläuft. Das ist halt so ein bisschen spacig, ne? Dazu mussten sie erstmal herausfinden, welcher Teil im Gehirn überhaupt für welche Handbewegung zuständig ist. Und dafür musste Ian dann auch im Vorfeld sehr trainieren, weil er musste immer an so eine bestimmte Bewegung denken, damit die Forscher mit einem Hirnscanner dann sehen konnten, welcher Bereich vom Gehirn dabei aktiv ist.
So if I think about opening my hand over and over again, they can see what's kind of lighting up, and then they know that that's me thinking about opening my hand.
Genau, also so ein Blick ins Gehirn. Und mit diesen Informationen haben es die Forscher dann tatsächlich geschafft, also über diese Umleitung über den Computer und mit den elektrischen Impulsen an die Muskeln, dass Ian seine Hände wieder einsetzen konnte.
Und was konnte der oder was kann er jetzt mit seinen Händen machen?
Das beschreibt eigentlich einer der Forscher, der beteiligten Forscher, Chad Boughton, in einem Video ganz schön.
Without the use of the system and the technology, Ian is not able to grasp objects. But once we connect the system and turn it on, Ian is actually able to open and close his hand. He is also able to pick up objects such as a bottle, and he can pick up smaller objects.
Also er kann sozusagen die Hand wieder öffnen und schließen, was er sonst nicht kann. Er kann auch sich was aus einer Flasche in ein Glas gießen, und er kann einen kleinen Stab nehmen und in dem Glas rumrühren. Das alles ist für ihn ohne technische Hilfe eben nicht möglich. Da kann er, wie gesagt, seine Hand noch nicht mal zu einer Faust ballen.
Aber das klingt doch schon echt gut.
Ja. Und ich finde auch, das ist so ein Aspekt, der oft vergessen wird. Ne? Wenn wir über Querschnittslähmung reden, dann denken alle immer, oh, die größte Einschränkung ist, dass man nicht mehr rumlaufen kann. Aber tatsächlich, wenn du deine Hände nicht mehr richtig gebrauchen kannst, dann ist es alles noch viel eingeschränkter. Also mir persönlich ist das mal sehr klar geworden, als ich einen Freund besucht habe in so einer neurologischen Klinik. Da war auf dem Zimmer ein junger Mann, der hatte wirklich ein paar Wochen vorher erst einen Skiunfall gehabt und konnte wirklich gar nichts mehr. Er war vom Hals abgelähmt, er konnte nicht mal den Hörer vom Telefon hochnehmen, den musste ihn jemand hinhalten, er konnte selber nicht essen. Und damit bist du einfach total abhängig von anderen. Insofern ist es toll, wenn jemand seine Hände wieder benutzen kann und damit viel selbstständiger wird.
Was sagt Ihnen denn selber dazu? Also hat er jetzt irgendwie eine Erleichterung im Alltag?
Das wäre schön, aber soweit ist das Ganze tatsächlich noch nicht. Das sind ja erste klinische Versuche. Also er kann seine Hände wirklich nur in der Klinik mit der kompletten Verkabelung bewegen. Zu Hause nicht, auch nicht mit Hilfe von WLAN. Aber tatsächlich scheint ihn das gar nicht zu frustrieren, weil er einfach sehr daran interessiert ist, die Forschung zu unterstützen, damit einfach solche Systeme in Zukunft vielen Patienten wirklich helfen können.
Ein querschnittsgelähmter junger Mann kann seine Hände wieder bewegen mit Hilfe seiner Gedanken und eines Computers. Das klingt tatsächlich auch so ein bisschen nach Science Fiction und Cyborg. Aber wenn das funktioniert, finde ich, dann hat es doch seine Berechtigung.
D-Radio Wissen.
Heute hat die mazedonische Polizei an der Grenze zu Griechenland erneut Tränengas und Blendgranaten gegen etwa 100 Flüchtlinge eingesetzt. Unser Reporter vor Ort ist Panayotis Gavrilis. Panayotis, was ist da heute passiert?
Also heute ist das passiert, was auch in den letzten Tagen so ein bisschen passiert ist. Also es gab Tränengas von der mazedonischen Seite. Du hast es gerade angesprochen. Es waren vielleicht ein bisschen weniger, waren so 50 bis 100 Leute. Das hat am Tag dann abgenommen. Das waren meist Kinder, also viele Jugendliche, die haben sich dann vermummt und haben versucht, an diesen Zaun zu kommen und haben daran gerüttelt, haben dann versucht, so mit Werkzeug den zu zerschneiden, haben es teilweise auch geschafft und standen dann in dieser Pufferzone. Und die mazedonische Seite hat dann mit Tränengas und Blendgranaten geantwortet. Teilweise haben sie bis in die Zelte dann rübergeschossen. Das sind dann so 300 Meter. Also beim eigentlichen Camp hat man davon auch was mitbekommen. Was neu heute war tatsächlich, dass die griechische Polizei da war. Die hat sich dann auf die griechische Seite gestellt, hat aber nicht wirklich eingegriffen, weil wohl der Befehl war, lasst die Flüchtlinge in Ruhe, haltet sie bitte nur vom Zaun ab. Das war sozusagen der Befehl, der von oben kam. Also die Mazedonier haben mit Tränengas geschossen, die Flüchtlinge haben versucht, den Zaun zu durchbrechen und die griechische Polizei war irgendwie dazwischen.
Wie haben sich die Menschen denn überhaupt mit der Situation arrangiert? Also das ist ja kein offizielles Lager in Idomeni. Die Zustände dort sind chaotisch, eigentlich menschenunwürdig. Das haben wir ja schon alle mitbekommen in den vergangenen Wochen. Also wie haben die sich jetzt mit ihrer Situation arrangiert?
Also wenn man da so ein bisschen durch die Zelte schlendert, dann also erstmal sagen alle irgendwie Hallo, sind total freundlich und zugänglich. Man hört aber auch die ganze Zeit die Leute fragen, is the border open? Also sie fragen dich, wie sieht's aus, wie geht's weiter? Die Leute, glaube ich, haben sich ein Stück weit arrangiert, indem sie sowas wie Alltag leben, das heißt in so Tonnen irgendwie so eine Brühe kochen, indem sie irgendwie versuchen, einfach zu überleben. Also es ist natürlich relativ schwierig, weil teilweise läufst du dann so durch so ein kleines Waldgebiet und da ist halt wirklich alles voller Kot, also von den Menschen dort. Es ist super dreckig. Die Zelte, stinkt tatsächlich auch sehr, aber dann gibt es wiederum so Friseure, dann gibt es Leute, die schneiden dir dann die Haare oder pflegen dann dein Bart oder andere Leute verkaufen aus ihren Zelten eben Zigaretten oder sowas. Also das gibt es auch, selbst Essen wird dann irgendwie so verkauft für einen kleinen Beitrag. Also die Leute versuchen, so gut es geht, Alltag zu leben.
Seit Anfang der Woche sollen 500 Migranten das Lager von Idomeni verlassen haben. Machen die das freiwillig und wohin gehen die? Also gehen die dann in die offiziellen Lager oder zurück in ihre Heimatländer?
Sowohl als auch. Also seit Anfang der Woche ist zu beobachten, es gibt direkt neben dem Camp auf der einen Hauptstraße, Zufahrtsstraße, stehen dann immer so 2-3 Reisebusse bereit mit offenen Türen. Und dann, das sind die Busse tatsächlich, die Leute in die offiziellen Lager bringen können. Also das ist so eine Art Angebot. Seht her, Leute, hier stehen die Busse. Wenn ihr wollt, könnt ihr halt dahin. Das nehmen auch Leute wahr tatsächlich. Also gestern sind Leute dann und heute auch abgefahren, weil sie sich eben hoffen, dass vielleicht die Situation in den Lagern vielleicht besser ist. Das ist aber trotzdem schwierig und teilweise die Leute, weniger, dass sie freiwillig zurückkehren in ihre Länder, aber sie sagen sich ja, hier geht's nicht weiter, wir versuchen halt irgendwie anders weiterzukommen. Vielleicht über Bulgarien, über Rumänien oder über Albanien, dass man da irgendwie halt irgendwie nach Deutschland kommt, weil das ist tatsächlich so das Ziel, Land Nummer eins, was die Leute berichten.
Panagiotis, vielen Dank an dich und für deine Eindrücke. An der Grenze zu Griechenland ist heute erneut Tränengas eingesetzt worden von der mazedonischen Polizei gegen 50 bis 100 Flüchtlinge. Was dort genau passiert ist, hat uns Panagiotis Gavrilis erklärt. Und was ist sonst noch los gewesen an diesem Mittwoch an wissenswerten Dingen? Das hier zum Beispiel.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Manche mögen es hart und grün, manche eher labbrig und braun. Der perfekte Zeitpunkt, eine Banane zu verspeisen, ist für jeden ein anderer. Israelische Forscher fanden, dass die Banane immer einen langen Weg von der Ernte über die Händler bis hin zum Verbraucher hat und dabei einfach zu schnell gammelig wird. Die Lebensmittelwissenschaftler vom Vulcani Institute konnten die Lebensdauer der Banane jetzt verdoppeln. Von früheren Tomatenforschungen wussten sie in etwa, welche Genfamilie auch in der Banane fürs Verrotten zuständig sein muss. Schließlich konnten die Biologen auch bei dieser Frucht das spezifische Gammelgen isolieren und seine normale Funktion verändern. Jetzt bleibt die Langzeitbanane nach Angaben der Erfinder mindestens doppelt so lange frisch und trotzdem genauso lecker. Gesucht wird aber noch nach einer Vermarktung der Sorte. Das Urteil ist gefallen. Die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters hat offenbar nicht die gleichen Rechte wie Religionsgemeinschaften in Deutschland. Konkret geht es um Werbeschilder für Gottesdienste am Ortseingang. Die darf der Verein in Templin in Brandenburg nicht aufstellen. Die katholische oder die evangelische Kirche aber schon. Das Landgericht in Frankfurt-Oder entschied, der Hinweis auf die Nudelmesse der sogenannten Pastafari bleibt verboten. Vor kurzem hatten die Pastafaris in Templin diese Schilder für ihre Freitagsveranstaltung einfach angebracht. Darüber hat es Ärger mit dem Landesbetrieb Straßenwesen gegeben. Der Verein sieht sich als Weltanschauungsgemeinschaft und ist 2005 als Religionsparodie in den USA entstanden. Die Anhänger haben ein fliegendes Spaghetti-Monster zu ihrem Gott auserkoren und nennen sich Pastafari. Das ist Quatsch, aber die Pastafari meinen nicht mehr Quatsch als andere Religionen auch. Sie wollen gleiche Rechte. Die Milchstraße hat gerade Besuch aus einer fernen Galaxie. Das vermuten Astronomen der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Sie haben einen rätselhaften Doppelstern entdeckt, der ein ungewöhnlich hohes Tempo drauf hat. PB3877 rast mit rund 2 Millionen Stundenkilometern durch die Außenbezirke der Milchstraße, zu der auch unser Sonnensystem gehört. Normal wären bis zu 360.000 km/h. Die Astronomen wissen von insgesamt rund 2 Dutzend solcher hyperschnellen Sterne. PB3877 ist aber der einzige Doppelstern unter ihnen. Die Erlanger Forscher können es sich nach eigener Aussage nicht erklären, wie der Himmelskörper so schnell sein kann, ohne dabei kaputt zu gehen. Ihre Beobachtungen haben sie im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.
Die Radio Wissen.
Den Hashtag NotJustSad, den gibt's zwar schon seit rund 1,5 Jahren, der ist immer noch aktuell. Menschen, die depressiv sind, twittern unter Hashtag NotJustSad über ihre Gefühle, Gedanken und Erlebnisse. Heute dann noch die Meldung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, dass weltweit ungefähr jeder 10. Mensch an Depressionen und schweren Angstzuständen leidet. Wir haben Anfang des Jahres schon mal mit Tobi Katze gesprochen in eine Stunde Talk. Tobi Katze hat Depressionen. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und ich wollte von ihm wissen, was seine Einschätzung ist. Also hat er das Gefühl, mittlerweile wird mehr über Depressionen gesprochen, offener, oder ist es immer noch ein Thema, das Betroffene in der Öffentlichkeit lieber vermeiden? Also so ein Tabu-Ding.
Also ich habe das Gefühl, es wird schon mehr darüber gesprochen. Ob jetzt genug darüber gesprochen wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob offen genug darüber gesprochen wird. Ich habe immer noch das Gefühl, dass viele Menschen das Thema, wenn es an die Öffentlichkeit geht, irgendwie doch noch zu vermeiden versuchen, auf jeden Fall.
Warum glaubst du das? Ist das nach wie vor so?
Nee, es hängt immer noch halt so ein gewisser Dünkel irgendwie an diesen geistigen Erkrankungen, wie man jetzt so schön sagen kann. Irgendwie ist es... Man gilt immer noch als verrückt und als nicht so richtig zugänglichsfähig und in letzter Konsequenz auch als seltsam und ein bisschen gefährlich, habe ich das Gefühl.
Das ist, würdest du sagen, auch bei Depressionen so tatsächlich? Immer noch so dieses Stigma, ach, der ist so ein bisschen eigenartig?
Ja, ich meine, man muss sich nur mal die Berichterstattung über Germanwings, den Absturz vor einem Jahr ansehen. Da wird immer noch über Depressionen gesprochen und nicht über irgendwelche anderen Dinge, die da vielleicht in seinem Leben passiert sein könnten. Weil eigentlich jeder vernünftige Psychologe sagen wird wahrscheinlich, also eine Depression alleine bringt niemanden dazu, ein Flugzeug mit 150 Menschen vor den Berg zu fliegen. Das passiert nicht.
Die Reaktion, die du jetzt gerade geschildert hast, ne? Also ich sag jetzt mal diese Stigmatisierung, ist das nicht vielleicht aber auch manchmal einfach so eine Hilflosigkeit der anderen, damit umzugehen, weil man es vielleicht auch nicht besser weiß, ohne dass man das jetzt direkt böse oder blöd meint?
Ich glaube, das ist eine Ahnungslosigkeit, weil es eben etwas ist, was man nicht so wahnsinnig nachvollziehen kann. Wenn es einem selber gut geht, kann man, glaube ich, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wie jemand Probleme damit haben kann, sich selbst zu motivieren, aufzustehen, oder wie es ist, einfach keine Gefühle zu haben in einem Moment. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die man sich sehr, sehr schwer vorstellen kann, wenn man da nicht drinsteckt.
Jetzt gibt es ja Hashtags, die sich auch mit Depressionen beschäftigen oder in denen es eben auch um Depressionen geht. Also der Hashtag Not Just Sad, und dann gibt es jetzt noch einen anderen Hashtag It Affects Me. Den hat eine britische Schauspielerin ins Leben gerufen und der ist eigentlich dafür da, damit jeder so ehrlich und bedingungslos über psychische Gesundheit sprechen kann, weil das eben ein Thema ist, das jeden betrifft. Glaubst du, dass solche Hashtags oder solche Initiativen weiterhelfen?
Also ich glaube, dass Not Just Sad zum Beispiel durchaus dazu beigetragen hat, das in die Öffentlichkeit zu holen und da auch zu halten. Aber ein Diskurs fand halt meiner Meinung nach nicht statt. Viele Leute haben sich dazu bekennen können, dass sie Depressionen haben. Und das ist gut und das ist richtig und das ist wichtig, aber das ist halt ein erster Schritt. Und da muss jetzt was draus gemacht werden.
Wie könnte so ein Diskurs aussehen? Wie würdest du dir das vorstellen, dass du irgendwie eben als jemand, der selber Depressionen hat, sagst so, jetzt sind wir mal auf dem guten, auf dem richtigen Weg, um mit diesem Thema umzugehen?
Ein Diskurs könnte meiner Meinung nach so aussehen, dass es eben dass es thematisiert wird bei Arbeitgebern zum Beispiel, dass also Menschen, die in Verantwortungspositionen irgendwie sind, geschult werden, was es mit Depressionen auf sich hat. Dass da zum Beispiel Menschen im Beruf völlig offen dazu stehen und damit umgehen können und dass das auch als Krankheit bei diesen Entscheidungsträgern anerkannt wird. Ich glaube, damit wäre schon viel geholfen, dass das einfach nicht mehr in so eine Schmuddelecke gedrückt wird und man sich immer wieder Ausreden ausfallen lassen muss, warum man jetzt auf der Arbeit irgendwie krank feiert, weil man einen depressiven Schub hat.
Was könnte noch zum Diskurs beitragen?
Es ist an allen Ecken und Enden fehlt einfach diese Normalität, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Letztendlich wäre der schönste Diskurs eigentlich, die Wahrnehmung zu formen, wenn über Depressionen berichtet wird, nicht mehr als Symbolbild die heulende Frau, die in der Ecke sitzt, in Schwarz-Weiß zu nehmen, sondern Depressionen als das zu zeigen, was es ist. Lachende Menschen können Depressionen haben. Auch, also, dass die Medien versuchen, sich dem Ganzen etwas realistischer zu nähern, nicht mehr mit diesen Symbolbildern zu arbeiten. Das wäre auch ein Diskurs, meiner Meinung nach.
Wie geht's dir denn eigentlich im Moment?
Mir geht's erstaunlich gut derzeit. Ich bin gut auf meine Medikamenten eingestellt. Der letzte Schub ist ein bisschen her. Ich kann vernünftig arbeiten und vernünftig leben. Also von daher alles top.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass weltweit jeder 10. Mensch an Depressionen oder schweren Angstzuständen leidet. Wir haben gerade mit Tobi Katze gesprochen. Der ist selber depressiv, hat ein Buch drüber geschrieben. Und ich habe ihn auch noch gefragt, welchen Tipp er hat für Menschen, die vielleicht selber gar nicht wissen, ob sie depressiv sind. Was können die machen?
Ich kann eigentlich nur sagen, geht zum Arzt, lasst es abklären. Wenn es irgendwie nicht gut geht, versuchen, einen Termin beim Psychologen zu bekommen, ist dann der nächste Schritt. Einfach machen, einfach versuchen hinzugehen und die Wartezeit in Kauf zu nehmen, sich davon nicht abschrecken zu lassen. In Therapie zu gehen, ist heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig schwierig, wie es vor ein paar Jahren vielleicht noch war. Man einfach denkt, oh ja, ich gehe zum Psychologen, aber deswegen bin ich nicht verrückt.
Ja, nur dieses einfach machen, ne? Einfach zum Arzt gehen, das ist vielleicht gar nicht so einfach, denn dazu muss man ja eben selber erstmal erkennen, mit mir stimmt was nicht. Wo findet man also erste psychologische Hilfe? Ich habe nachgefragt bei Susanne Frerichs, die ist Diplompsychologin bei der psychosozialen Versorgung in Berlin. Also was sind die Zeichen, die mir selber helfen zu erkennen, mit mir stimmt was nicht, ich brauche Hilfe?
Also das Typische, was sie wahrscheinlich zu uns bringen wird oder zu ihrem Hausarzt, das ist, dass ihre Stimmung zunehmend schlechter wird oder dass die Zeiten schlechter Stimmung bei ihnen immer häufiger werden, dass sie merken, dass eine Freudlosigkeit in ihrem Leben sich ausprägt und dass sie vor allem auch merken, dass sie immer weniger Antrieb haben, dass sie es gar nicht schaffen, Dinge, die ihnen früher ganz lieb und wichtig waren und selbstverständlich waren, zu machen. Dass sie immer mehr ins Grübeln kommen, warum das so ist und warum sie es aber trotzdem nicht hinkriegen, selbst wenn sie Gründe finden, dieses immer wieder sich in den Grübelzwängen so verlieren. Negative Gedanken sind meistens ganz klar im Vordergrund. Und logischerweise führt das dann wieder zu Schuldgefühlen, zu Selbstvorwürfen, weil man seine Ziele nicht schafft, weil man nicht schafft, was andere von einem erwarten. Und dann kommt als Folge und als Kombination dann oft die Angst dazu. Wie wird das sein, wenn ich morgen das und das schaffen will oder zu dem Gespräch gehen will oder so? Das sind so die typischen Symptome oder Kennzeichen einer entweder schon manifesten Depression oder eben dieser dieser depressiven Episode, die sich ankündigt.
Okay, das heißt, da gibt es Unterschiede, ne? Also in den Formen der Depression.
Genau.
Jetzt zum Beispiel so eine depressive Episode, was ist das?
Eine Episode ist eben, es gibt verschiedene Unterschiede, das ist jetzt bezogen auf den zeitlichen Verlauf und auch auf die Schwere. Ne? Man kann einmal sagen, es gibt eben Unterschiede, wie lange besteht so eine Phase, in der man sich schlecht fühlt. Es ist ja ganz normal, dass jemand mal auch eine Weile lang erschöpft ist oder nach Prüfungen, nach bestimmten Schicksalsschlägen trauert. Aber wenn diese traurige, diese Episode mit den Kennzeichen, die ich eben genannt hatte, nicht endet, dann spricht man schon von einer Depression. Und dann gibt es die andere Unterscheidung, wenn man die Form der Depressionen anguckt, was den Schweregrad betrifft. Es kann eben sein, dass jemand missgelaunt ist und freudlosig ist, aber es kann eben auch sein, dass es Suizidgedanken gibt, dass die Depression schwerer ist. Bei den meisten Depressionen kommen zu den seelischen noch die körperlichen Symptome dazu. Da ist manchmal die Frage, was ist Ursache, was ist Wirkung. Mhm. Meistens kommen die Klienten oder Patienten mit Schlafstörungen, mit Appetitlosigkeit. Dann im zweiten oder dritten Gespräch wird uns von Sexualstörungen berichtet, von Lustlosigkeit. Ganz typisch und ganz bekannt sicherlich vielen der Hörer sind Kopf- und Rückenschmerzen. Die müssen natürlich gar keine seelische Ursache haben, aber es kann eben oft Verquickungen geben mit diesen anderen seelischen Kennzeichen.
Die Frage, die man sich natürlich stellt, dann ist, wo finde ich denn jetzt letztendlich Hilfe? Also an wen wende ich mich zuerst?
Ja.
Gehe ich zum Hausarzt? Dann gibt es Krisendienste, dann gibt es psychische Beratungsstellen an den Unis, es gibt Psychologen, es gibt Psychiater. Also allein das ist ja schon so viel. Wie finde ich da den richtigen Ansprechpartner?
Ich denke, in allen Ballungszentren ist das Netzwerk mit dem Krisendienst, mit allem, was Sie schon gesagt haben, gut ausgebaut. Wichtig ist immer, auf sich selber zu hören und zu gucken, wo habe ich das Gefühl, gehört zu werden. Das kann ja der Hausarzt sein. Ich empfehle immer allen, die bei uns den Erstkontakt suchen und noch nicht wissen, wie kann es überhaupt weitergehen, oder wenn jemand anders anruft für den Betroffenen, zu sagen, nehmen Sie sich jemanden mit. Suchen Sie sich eine Freundin, einen Freund oder den Nachbarn, zu dem Sie Vertrauen haben, und mit dem gucken Sie, wo kann ich hingehen, wo ist denn vielleicht ein Psychologe in der Nachbarschaft, wo Hausarzt ist immer gut, jemand, der Sie kennt und der Ihnen dann weiterhelfen kann in dem Wust von Angeboten. Es gibt die Psychiater, das sind immer die Mediziner, und es gibt die Psychologen, die haben mal Psychologie studiert, und die Psychotherapeuten können entweder Psychologen oder Psychiater sein, je nachdem, welche Richtung sie verfolgen. Dann gibt es die tiefenpsychologischen Therapien, wo es mehr darum geht, die Depressionen zu behandeln, wo es um Ursachen in der Psyche, in der Persönlichkeit, in der Geschichte geht. Ne? Über die vielen Möglichkeiten der Ursachen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber zurück zu den Therapien gibt es zum Beispiel dann auch die Verhaltenstherapien, wo es mehr darum geht, negative Gedanken zu erkennen und zu korrigieren und zu üben, was kann ich tun, damit ich erstmal wieder auf die Füße komme. Es gibt im Hilfesystem nie eine Antwort, die richtig ist für alle, sondern jeder sollte gucken, möglichst mit Hilfe gucken, was ist für mich das richtige Angebot.
An wen könnt ihr euch wenden, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt vielleicht eine Depression oder eine depressive Phase? Die Diplompsychologin Susanne Frerichs hat es hier nochmal in D-Radio Wissen erklärt.
D-Radio Wissen.
Ja, so schnell kann das manchmal gehen, ne? Da hören wir Anfang der Woche noch, dass eine riesige Würgeschlange auf einer Baustelle in Malaysia für große Aufregung gesorgt hat. 8 Meter lang. Mehrere Bauarbeiter haben sie wegtragen müssen. Und heute dann die Meldung, dass die große lange Schlange gestorben ist. Verena, was ist passiert?
Ja, man weiß es nicht so genau. Interessanterweise sagte der Zivilschutz der Malaysische, der sich um die Schlange gekümmert hat, ja, vielleicht hat sie Selbstmord begangen, weil sie so verängstigt war. Da hat dann aber tatsächlich...
Können Schlangen Selbstmord begehen?
Ja, also ein Schlangenforscher hat sich dann dazu geäußert und hat gesagt, nein, das wäre totaler Bullshit. Und wahrscheinlich ist die Schlange während dieser Aktion verletzt worden, als man sie gefangen genommen hat. Ne? Also die haben in einer Schlinge gearbeitet. Man sieht in einem Video auch, wie einer der Arbeiter die Schlange tritt. Und anscheinend, selbst wenn die so riesig dick sind und irgendwie knapp 8 Meter lang, sind es fragile Tiere, die man sorgsam behandeln muss, wenn man sie wieder in die Freiheit entlassen will.
Was passiert jetzt mit der Schlange? Wird die beerdigt oder was?
Das weiß ich gar nicht genau. Vielleicht
oder verbrannt?
Schuhe? Schuhe. Das wären viele Schuhe, oder?
Ich glaube ja, bei 9 Metern hat man einiges von. Vielen Dank an dich, Verena. Das war sie schon wieder für heute, die Redaktionskonferenz. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch wie immer einen prima Abend. Und wenn ihr Bock habt, können wir uns morgen schon wieder hören. Am Donnerstag zur selben Zeit, 18.15 Uhr, 17:45. Schönen Abend euch noch. Tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.